die Presse.
Hallo und willkommen. Das ist Was wichtig ist, wieder einmal am Abend eines Sonntags, an dem in einem Teil Österreichs gewählt worden ist. Kurz nach der ersten Hochrechnung aus dem Burgenland. Die zeigt folgendes Bild. Die SPÖ verliert ihre absolute und kommt auf nur mehr 46,5%. FPÖ und ÖVP liegen Kopf an Kopf mit einem kleinen Vorsprung der FPÖ und die Blauen fahren ihr bestes Ergebnis im Burgenland bisher ein. Die ÖVP rutscht hingegen deutlich ab. Die Parteien, die gerade im Bund eine Regierung verhandeln, hatten sich für das Burgenland jedenfalls höhere Ziele gesteckt. Die Grünen bleiben dafür im Landtag, auch das war nicht ganz klar. NEOS und Liste Hausverstand verpassen den Einzug. Mein Name ist Anna Wallner und bei mir ist jetzt Oliver Pink, Innenpolitikchef unserer Zeitung. Wir beide besprechen das Ergebnis der Landtagswahl im Burgenland und die Schlüsse, die man daraus ziehen kann und manche Parteien wohl ziehen sollten. Schön, dass Sie da sind. Ja, und lieber Oliver, schön, dass du da bist. Die SPÖ verliert die absolute, bleibt mit einem immer noch respektablen Ergebnis von über 46% und mit einem Vorsprung vor den anderen Erster. Was lässt sich jetzt einmal nur für die SPÖ daraus ableiten, aus dem Ergebnis?
Ja, also die großen Meister der Wiener SPÖ könnten sich natürlich die Frage stellen, ob das ein kluger Schachzug war, eine kluge Strategie war, Hans-Peter Doskozil als SPÖ-Vorsitzenden zu verhindern im Jahr 2023 und stattdessen Andreas Babler gewissermaßen auf den Schild zu heben. Also Babler, wir erinnern uns, hat nicht nur die EU-Wahl nicht gewonnen, sondern auch die Nationalratswahl nicht gewonnen und jetzt mehr oder weniger die Koalitionsverhandlungen in den Sand gesetzt. Erfunden hat dieses ganze Spielchen, kann man sagen, Michael Ludwig und seine Genossen, weniger aus strategischen Gründen, sondern mehr aus persönlicher Befindlichkeit heraus, aus persönlichen Animositäten heraus, wollten sie eben nicht, dass Doskozil Parteichef wird. So, man könnte jetzt davon ausgehen, dass die SPÖ unter Doskozil, wenn man das burgenländische Ergebnis hernimmt, möglicherweise besser abgeschnitten hätte. Auch bei der Nationalratswahl ist natürlich fiktiv.
Wissen wir nicht,
aber was wir schon wissen ist, das belegt auch dieses burgenländische Ergebnis, dass Hans-Peter Doskozil in der Lage ist, Teile der Bevölkerung, Teile der Wählerschaft abzuholen, die die Bundes-SPÖ nicht abholen kann. Und zwar Wähler, die auch affin sind für FPÖ oder ÖVP oder zwischen diesen beiden Welten hin und her pendeln. Also quasi die kleinbürgerliche Normalo-Wählerschaft, wenn man das so nennen will. Da kommt das sicher gut an, weil auch im traditionell roten Burgenland sind 46,5% nichts, ja.
Trotzdem kann man ja fragen, ob das nicht so ein Landeshauptmann-Effekt ist, wie es einst bei Bröll war und bei vielen dieser Landeskaiser. Und jetzt ist es bei ihm auch das dritte Mal.
Richtig, an sich ein richtiger Befund, nur stimmt der halt nicht mehr, wenn man sich anschaut. Die Landeshauptleute in der jüngeren Vergangenheit haben verloren. Auch Peter Kaiser in Kärnten, nach wie vor SPÖ-Landeshauptmann, hat 9 Prozentpunkte eingebüßt bei seiner Wahl. Derjenige in der Steiermark, der war zwar von der ÖVP, aber trotzdem Landeshauptmann mit der Herr Drechsler, hat über seinen Job verloren, weil er nicht mehr Erster wurde. Also so ist das nicht mehr mit den Landeshauptleuten.
Du sagst, 46,5% sind immer noch ein respektables Ergebnis, aber was war denn eigentlich das Ziel von Doskozil?
Das Ziel war natürlich, das große Ziel wäre gewesen, die absolute zu halten. Das ist aber in der burgenländischen SPÖ auch von Doskozil nicht sehr realistisch eingeschätzt worden. Was sie allerdings wollten, ist das 18. Mandat zu erreichen, weil damit hätte es dann einen Gleichstand gegeben. Also 18 haben wir, die SPÖ, 18 haben die anderen gemeinsam, so kann nicht gegen die SPÖ regiert werden. Ja? Das ist jetzt offenbar nicht gelungen. Es gibt nur 17, aber kann man sagen, auch egal wieder, weil es kann trotzdem nicht gegen die SPÖ regiert werden, weil es werden sich wohl nicht Türkis-Blau und die Grünen zusammentun gegen den Doskozil. Folglich kann sich der Landeshauptmann aussuchen, mit wem er künftig koalieren will, mit der ÖVP, mit der FPÖ oder mit den Grünen. Jetzt gibt's da eine ganz interessante Geschichte, nämlich dass der Doskozil, glaube ich oder höre ich, nicht gar so gut kann mit den Freiheitlichen heutzutage, also mit dem Norbert Hofer, also mit den vormaligen Freiheitlichen Petschnik und Schürz konnte er schon. Mit dem Hofer kann er nicht. Also, der hat das irgendwie, so sagen halt die burgenländischen Genossen, der wollte auch vorher nicht mit der FPÖ, mit der Hofer FPÖ regieren, sondern hat irgendwie Signale ausgesandt Richtung ÖVP, an der er vorher auch kein gutes Haar gelassen hat, weder im Bund noch im Land. Aber an sich wäre die erste Präferenz die ÖVP gewesen. Und jetzt stellt sich heraus, mehr oder weniger wieder warten, auch die Grünen haben es wieder geschafft, also hat er eine zweite Option. Ja.
Dritte eigentlich sogar.
Dritte, genau. Aber eine realistische zweite, also wird es entweder mit der ÖVP gehen oder mit den Grünen. Dann könnte man sagen, welche Partei von den beiden bereit ist, den absoluten Kurs, den der Doskozil jetzt gefahren ist, auch in Sachen Wirtschaftspolitik mitzutragen, in Relationen zwar, aber doch immerhin, der wird es dann wohl werden. Also das ist schon eine kleine Niederlage für den Doskozil, gibt es schon. Also er kann diesen Doskozil-Kurs, dieses Modell Doskozil, kann er nicht mehr so über das Land ausbreiten wie vorher. Also er kann nicht mehr alles verstaatlichen, was ihm gerade in den Sinn kommt, sondern da gibt es jetzt einen Koalitionspartner, mit dem muss er das absprechen.
Gut, aber ich meine, wir sind ja vor einigen Wochen noch davon ausgegangen, dass sogar ein blauer Landeshauptmann möglich sein hätte können. Das ist jetzt einmal klar, das wird es nicht
spielen. Das wird es nicht geben, weil es einfach ÖVP und FPÖ keine gemeinsame Mehrheit
gibt. Weil die beiden kommen sehr ähnlich auf Platz 2 und 3, also die FPÖ auf 23%, die ÖVP auf 22,3%, wobei interessant ist, die eine Partei fährt mit dieser Zahl ihr bestes historisches Ergebnis ein und die andere ihr schlechtestes. Man kann sagen, beide haben sich mehr erwartet, aber trotzdem. Ja.
Beide haben sich sicher mehr erwartet. Also man kann sogar sagen, also von der Ausgangslage her wäre der Unterschied, oder hat man geglaubt, der Unterschied zwischen ÖVP und FPÖ wird noch größer sein. Also die FPÖ wird mehr gewinnen und die ÖVP mehr verlieren. So gesehen waren die betretenen Gesichter, die es bei der ÖVP jetzt wirklich gab, durchaus erstaunlich, weil an sich hätte es noch schlimmer kommen können für die ÖVP. Und man darf nicht vergessen, beim letzten Mal, bei der letzten Landtagswahl, war an der Bundesparteispitze noch Sebastian Kurz. Und zwar vor allen Querelen, die es danach gab. Also das gab dann der burgenländischen ÖVP, die sich immer sehr klar als türkis selbst gesehen hat, hat schon Auftrieb gegeben damals. Und jetzt haben es halt wie alle ÖVP-Landesparteien verloren.
Und gleichzeitig muss man sagen, die FPÖ hatte damals kurz nach Ibiza 2020 ein besonders schlechtes Ergebnis
auch
mit 9,8%. Trotzdem fragt man sich, was ja manche Kommentatoren dann ganz gern gesehen hätten, vielleicht auch, dass man die Regierungsverhandlungen, die aktuellen im Bund zwischen Blau und Türkis, hätte abstrafen können. Das ist aus dem Ergebnis auch nicht zu sehen, oder? Eine Abstrafung, dass man die beiden nicht. Oder würdest du das sogar schon ein bisschen?
Das wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu flott gesehen und argumentiert, dass das so schnell geht. Jetzt könnte man sagen, natürlich, dass die Grünen reingekommen sind, relativ deutlich könnte damit zu tun haben, dass sich auf Bundesebene Blau-Türkis bildet. Aber es ist mehr oder weniger Kaffeesudleserei, ja.
Ein Satz nur vielleicht oder eine kurze Bemerkung, die NEOS wieder mal nicht geschafft.
Ja, es ist
das
nicht
überraschend?
Ja, überraschend ist es nicht, weil es ist nicht ihr Terrain. Also das Burgenland ist doch eher, sagen wir mal, hierarchischer strukturiert, auch strukturkonservativer strukturiert. Es fehlen große urbane Räume. Also es ist für die NEOS dort nichts zu holen.
Einmal zurück noch zur SPÖ und zum Doskozil. Glaubst du, ich weiß deine Antwort schon, aber ob jetzt die Obmann-Debatte in der Bundes-SPÖ noch einmal beginnen wird oder eher nein, weil ja bald eine neue Landtagswahl eine wichtige ansteht?
Es wird jetzt keine Obmann-Debatte geben, weil die Wiener das wieder hintanhalten werden aus Eigeninteresse, weil Wien hat eben die Wahl jetzt vorverlegt auf April. Die wollen jetzt Ruhe haben natürlich. Also der Fussi als Outcast ist quasi gescheitert. Der Doskozil wird jetzt mit dem Mandat, das im Burgenland wieder bekommen hat, fürs Erste auch keine anzetteln. Also er wird jetzt auch nicht noch einen zweiten Anlauf unternehmen auf die Schnelle.
Ja, vor allem hat er immer gesagt, er will im Burgenland Landeshauptmann bleiben.
Aber ganz verwunden hat er das noch immer nicht, dass es da knapp nicht geworden ist. Also
schon, aber er würde sich natürlich einreihen in diese Umfallerpolitiker, wenn er jetzt in ein paar Monaten neu gewählt im Burgenland.
Ja, wenn man ihn bitten würde und und die Partei braucht dich und die Partei fällt ohne dich zusammen in sich. Also bitten lassen könnte ich mir vorstellen, würde sich aber von sich aus das nochmal anstrebt, glaube ich nicht. Aber für die SPÖ ist natürlich jetzt schwierig, weil es ist Andreas Babler mehr oder weniger nach wie vor einzementiert, auch wenn die Wiener SPÖ das so haben will. Aber es ist natürlich absehbar, kein Erfolg in nächster Zeit zu erwarten. Außer, ja, Wien hat paradoxerweise, obwohl Michael Ludwig einer der treibenden Kräfte war, dass es eben eine SPÖ-Regierungsbeteiligung im Bund gibt, könnte er natürlich schon davon profitieren, dass jetzt dieses Türkisblau im Bund gibt, weil das bietet ihm schon eine Kampagnenfläche, die relativ groß ist, und kann er sich natürlich inszenieren quasi als Gegenpol zur Kickl-Stocker-Regierung und möglicherweise auch den anderen Parteien links der Mitte wie den Grünen was wegnehmen.
Okay, weil du jetzt schon da bist, Oliver, du warst am Samstag ja auch beim Neujahrstreffen der FPÖ in Vösendorf, in der Pyramide, oder wie das dort heißt. Kannst du uns noch kurz erzählen, wie es dort war?
Naja, es war schon eine Machtdemonstration der FPÖ, allein schon aufgrund der Menge an Menschen, die dort waren. Also es gab keine Parkplätze mehr draußen, es gab keine Stühle mehr im Saal, die mussten irgendwo hergeschafft werden. Die Anzahl, wie viele Menschen dort war, variiert zwischen 3.000, man hat behauptet 5.000, es war auf jeden Fall bummvoll. Ja? Und also lauter Kickl-Anhänger, jetzt könnte man sagen, der kleine Mann ist heute wirklich nicht mehr bei der SPÖ, sondern wirklich bei der FPÖ, was wir eh schon länger wissen, aber jetzt von der Masse her noch mehr. Also es war so quasi das, was man das kleinbürgerliche Österreich beschreiben würde, auch sehr, sehr
ganz
viele.
Ganz kurz Zwischenfrage, ist es eigentlich gratis oder muss man da was zahlen?
Nein, gratis. Also kann, es ist für Funktionäre, es ist für Sympathisanten, es ist wirklich bunt gemischt. Junge Leute, alte Leute, Frauen, Männer, Familien, also es ist alles dort.
Aber
also,
autochthon, wie du es gerne
sehr,
nennst.
Sehr autochthon, genau, richtig.
Nicht sehr divers.
Kickl spricht auch von der freiheitlichen Familie, die es dort gibt. Das ist tatsächlich so. Also es ist den Freiheitlichen ja etwas gelungen, Partei auch weiterzufassen. Auch Gesinnungsgemeinschaft trifft es auch nicht, aber es ist eine Gemeinschaft dort entstanden, die alle ähnlich denken und die mit Bussen sich da hinführen lassen. Es wird halt relativ auch im frühen Morgenstunden schon viel Bier getrunken. Aber ja, es ist schon ein Event. Ja, also das bringt tatsächlich keine andere Partei zustande, so eine Fan-Community in großen Massen zu einer Veranstaltung zu bringen. Ja.
Und es war dann natürlich Highlight aus Sicht der BesucherInnen, war die Rede von Herbert Kickl. Zu der frage ich dich gleich noch was, aber mich interessiert noch im Kontext zu Burgenland, war eigentlich Norbert Hofer und das Burgenland da Thema gestern?
Ja, Norbert Hofer ist aufgetreten, hat kurz was gesprochen, hat sich irgendwie kurz an der SPÖ abgearbeitet, wie auch der Wiener Spitzenkandidat Nepp aufgetreten ist, sich ebenfalls an seiner SPÖ abgearbeitet hat, und auch der steirische neue Landeshauptmann ist aufgetreten und hat erklärt, was er jetzt als Landeshauptmann so alles erlebt.
Okay, und wie ist der Herbert Kickl dann in seiner Rede vorgekommen?
Na, es war natürlich, von seiner Oppositionsrhetorik kommt er nicht weg. Nicht? Er erzählt sich einmal, hurra, Türkis, Rot-Pink ist explodiert, und das war so toll, weil die Geräuschkulisse war unser freiheitliches Neujahrskonzert. In der Donut ging es dahin, aber es gab dann diese Schenkelklopfernummern, gab es nicht mehr, diese Beleidigungen anderer Politiker gab es nicht mehr. Es ist relativ aus seiner Sicht sein Programm dargelegt, schon pointiert. Sag mal, es war alte Oppositionsrhetorik gemischt mit ein paar staatstragenden Tönen. Also er hat darauf hingewiesen, wie schwierig die Budgetsanierung ist, aber wie notwendig das ist, wie schlecht Schulden sind. Also es war eine Mixtur aus alten Oppositionsrhetorik-Versatzstücken mit neuen staatstragenden Tönen. Hat er versucht, so einen Spagat zu schaffen zwischen dem alten Volkstribun und dem
aber
Kanzler, der jetzt sein will.
Keine so Ausreißer, die Schmerzen bereiten wieder.
Richtig, genau. Also da hat er schon darauf geachtet, aber es war fast ein bisschen langatmig, weil er relativ lang redet und jedes Thema streift. Also mit der Zeit haben die Leute, glaube ich, nicht mehr zugehört.
Dort. Was heißt lang? Eine halbe Stunde? Stunde?
Gefühlt hat es 5 Stunden gedauert, aber in Wahrheit wären es wahrscheinlich, das wäre eine Stunde, eineinhalb Stunden wird das mitgestoppt, aber ungefähr war es relativ lang. Mhm. Und nochmal, es geht für viele Leute geht es ja gar nicht mehr darum, was der dort jetzt sagt, sondern es ist einfach ja ein Gemeinschaftsgefühl, das dort geschaffen wurde und wird, und das hat die FPÖ ganz gut hingekriegt. Also so eine Großparteiveranstaltung kann man nicht vorstellen, dass andere Partei das zu Wege bringt, ja.
Naja, zuletzt erinnere ich mich an die türkisen Stadthallenbilder.
Das war aber das ist auch schon lange her. Das war 17. Ja, das ist schon, da war es annähernd so. Aber seitdem, also seit der Kickl-Parteichef ist, schafft die FPÖ das kontinuierlich, sowas auf die Füße zu stellen. Es gibt das Neujahrstreffen jedes Jahr, es gibt Parteitage. Dann hat der gemacht eine Sommertour, eine Heimattour, die Aschermittwochsrede. Also, das ist schon, eine eigene Gemeinschaft entstanden, die so auch von Journalisten nicht so wirklich oder oft zu wenig wahrgenommen wird. Ja.
Und ich nehme mal an, das wird noch mehr werden, nachdem sie als Kanzlerpartei auch wahrscheinlich mehr Geld haben.
Ja, gut, das könnte auch weniger werden, weil natürlich dann der Unmut auch daherkommt. Also Bei Jörg Haider war das auch so, nicht? In der Glanzzeit von Jörg Haider waren auch die Hallen voll. Dann gab es die Regierungsbeteiligung und dann ging es halt abwärts, nicht? Da waren die Hallen dann halb leer. Und
dann kam Knittelfeld.
Aber es gibt, genau, aber es gibt offensichtlich ein Potenzial für die FPÖ, das in erfolgreichen Zeiten abzurufen ist, ja.
Mhm. Gut, im Burgenland war es nicht ganz so erfolgreich. Lieber Oliver, schön, dass du da warst. Danke für die Einschätzung.
Danke ebenso.
Das war Was wichtig ist am Sonntag der burgenländischen Landtagswahl. Danke fürs Zuhören. Weitere Updates und Analysen finden Sie natürlich wie gewohnt rund um die Uhr auf diepresse.com und am Montag in unserer gedruckten Zeitung. Fragen, Anregungen, Lob, Kritik? Nur her damit. Schreiben Sie mir an podcast@diepresse.com. Wir melden uns morgen mit einer neuen Folge wieder. Bis dahin, machen Sie es gut und auf bald.